ARD.
Heute ist der Tag, auf den ich lange gewartet habe. Es ist 8 Uhr morgens und ich bin im Hafen von Barbate. Das liegt eine knappe Stunde nördlich von Tarifa.
Wenn man sich das mal auf Google Maps anschaut, dann sieht man schon, das Größte an dem kleinen Ort ist eigentlich der Hafen. Vor allem der Puerto Deportivo, also der Sport- und Freizeithafen. Da liegen die Segeljachten. Der Hafen ist beliebt bei Seglern. Er liegt strategisch gut auf dem Weg von Norden, zum Beispiel von Portugal aus, Richtung Meerenge von Gibraltar und weiter ins Mittelmeer. Segler auf längeren Turns machen da gerne Station.
Ich bin hier mit Renaud de Stefanis verabredet. Er ist Wissenschaftler. Die Gründerin von der Whale-Watching-Organisation hat ihn mir empfohlen. Er ist wohl die Koryphäe, was die iberischen Orcas angeht. Und er will heute aufs Meer rausfahren. Und ich darf mit.
Pier B, hat er gesagt. Da unten müsste irgendwo das Boot liegen. See sieht ziemlich ruhig aus. Ah, und guck mal. Hier an der Hafenmauer großes Graffiti, alles voller Orcas.
Pünktlich ist das Team schon mal nicht. Ich schaue mir so lange die Boote an, die an Pier B liegen. Etwa 20 kleine bis mittelgroße Segel- und Motorjachten. Ein Boot fällt besonders auf. Eine hochmoderne, ziemlich neue Motorjacht, vielleicht 15 Meter lang. Das Boot fährt unter französischer Flagge. Ich schnappe auch ein paar Fetzen Französisch von der Crew auf. Die macht sich offenbar gerade fertig zum Auslaufen. Mir wird freundlich zugenickt. Das Boot sieht aber gar nicht freundlich aus. Eher wie ein kleines Militärschiff. In weiß-grau-schwarzem Camouflage-Muster angestrichen. Und darauf, ziemlich martialisch, ein Logo. Ein weißer Totenkopf und darunter ein Dreizack, gekreuzt mit einem Hirtenstab. Hat etwas von modernen Piraten.
Oder wohl eher von einem modernen Robin Hood der Meere. Aber dazu später mehr. Das Boot wird Simon heute nämlich noch einmal begegnen.
Nach einer Weile tauchen ein paar Leute auf und beginnen, ein Boot zu beladen. Es sieht eher aus wie ein Boot für Freizeit- und Angelausflüge. Deutlich älter als das mit dem Totenkopf. Kleiner und auch nicht so schick. Dann entdecke ich Renaud. Lockeres T-Shirt, lange lockige Haare, etwas zottelig, gekräuselt von der Meeresluft, braun gebrannt. Nicht unbedingt meine Vorstellung von einem Wissenschaftler, aber definitiv von einem Seebären.
Hi, man.
Hola.
How are you?
Muy bien. Mucho gusto.
Igualmente. ¿Qué tal?
Hola.
Dann muss ich mit anpacken und Equipment aufs Boot laden. Fotoapparate, Tauchausrüstung, eine Unterwasserkamera und eine Box mit Pfeilen. Die werden heute noch wichtig. Auf dem Boot ist es etwas chaotisch und unaufgeräumt. Bevor wir losfahren, sagt mir Renaud nochmal, was er genau vorhat heute.
Dime que ese plan les acompañó.
Salir al mar, buscar orcas, ponerles una marca satélite y largarnos a casa.
Sie wollen rausfahren und die Orcas finden. Renaud hat dabei eine bestimmte Mission. Er will versuchen, möglichst zwei Tiere zu markieren, ihnen mit einem Luftdruckgewehr einen GPS-Sender auf den Rücken schießen. Dafür also die Pfeile.
Er muss dafür ganz nah ran an die Tiere. Und das passt perfekt für das, was ich heute vorhabe. Nach all der Recherche hoffe ich, dass ich den Orcas endlich selbst mal nahe kommen kann. Ich will einen Eindruck bekommen, wie sich die Tiere rund um Boote verhalten, etwas mehr verstehen, wie sie ticken. Und ich will die Antwort finden auf die Frage, warum diese sogenannte Barbate-Gruppe Segelboote angreift. Und ich bin ja jetzt mit dem Wissenschaftler schlechthin hier unterwegs. Also hoffe ich, dass ich endlich ein paar Antworten bekomme.
Wenn die Wissenschaftler zu so einer Tour rausfahren, dann wissen sie nie genau, was passieren wird. Aktuell haben die Orcas vor Spanien keine Peilsender. Das Team weiß zwar, an welchen Orten sich die Orcas zu dieser Jahreszeit gerne mal aufhalten, aber eine Garantie, auch wirklich welchen zu begegnen, die gibt es nicht.
Die Konditionen, die sind dafür heute richtig gut. Das Meer ist relativ ruhig, die Sicht optimal. Eine solche Möglichkeit bietet sich nicht so oft. Die Chancen stehen also ganz gut.
Adelante, adelante para el puerto deportivo de Barbate.
Buenos días, salimos y volvemos a...
Recibido, tengamos otra vez.
Buena guardia.
Wir verlassen also den Hafen und nehmen Kurs aufs Meer raus. Ich bin Simon Plentinger.
Und ich bin Anne Luckmann.
Das ist Wild Crimes, Rache der Orcas. Folge 3, Showdown auf See.
In dieser Folge wollen wir ihnen also endlich nahe kommen, den Orcas. Simon ist unterwegs mit Leuten, die die iberischen Orcas so richtig gut kennen. Wir wollen ja auch versuchen herauszufinden, welche Orcas bei dem Angriff auf Claras Segelboot beteiligt waren. Wir wollen ihr Motiv verstehen und wir stellen uns die Frage, sind die Orcas in dieser Geschichte wirklich die Täter?
Und diese Folge, diese Ausfahrt mit dem Boot von Wissenschaftler Renaud und seinem Team, ist der Moment, in dem sich meine Perspektive ändert. Indem ich den Orcas und ihrem Verhalten rund um Boote viel näher komme als gedacht. Mit auf dem Boot sind neben Renaults Team noch zwei Kameraleute. Ein Amerikaner, Whitney, der dreht eine Tierdoku. Und Sebastian, ein Deutscher, der lebt seit 20 Jahren in Südspanien. Renault hat ihn angeheuert, um Unterwasseraufnahmen von den Orcas zu machen, falls wir welche sehen. Und Sebastian, der bekommt an diesem Morgen plötzlich eine Nachricht. Ich habe das erst gar nicht so genau mitbekommen. Nur, dass es alle plötzlich ganz eilig hatten, loszukommen. Als wir also volle Fahrt Richtung Süden aufnehmen, frage ich Sebastian, was los ist. Und der erzählt mir von einem Freund, der auch Meeresforscher ist, Manu. Und der im Sommer häufig von Marokko aus mit Fischern auf die Straße von Gibraltar fährt, um Orcas zu beobachten.
Und der hat mir gerade gesagt, dass die Orcas bei ihm sind, weil er draußen ist, schon auf dem Meer. Na, und jetzt versuchen wir halt, dahin zu kommen, um die zu sehen.
In Las Bajas sollen die Orcas gerade sein.
Das ist eine Meeresstelle in den internationalen Gewässern, südwestlich von Tarifa, ziemlich genau zwischen Spanien und Marokko. Dort verengt sich der tiefe Graben, der sich durch die Straße von Gibraltar zieht, und der Meeresboden steigt sehr steil nach oben an. Das zwingt die Thunfische auf der Durchreise vom Mittelmeer in den Atlantik Richtung Oberfläche.
Man könnte fast sagen, ein richtiges Thunfischbuffet auf hoher See. Sowohl für die marokkanischen Fischer als auch für die Orcas. Denn die jagen ja Thunfische.
Das Boot von Renault fährt nur um die 7 Knoten. Das sind etwa 13 Kilometer pro Stunde. Nicht besonders schnell. 2,5 Stunden soll die Fahrt daher dauern. Immer die Küste lang Richtung Süden.
Während der gesamten Hinfahrt hat Renault nicht wirklich Zeit für mich. Er wirkt ein bisschen gestresst, irgendwie übernächtigt. Außerdem muss er dringend die beiden GPS-Sender kalibrieren.
Quiero configurar las marcas. Y la configuración de las marcas puede ser problemático porque el TAC no funcionaba ayer.
Er macht sich Sorgen, dass er Probleme mit dem Satellitenempfang haben könnte. Zwischendurch erklärt er zumindest nochmal, was er genau vorhat.
¿Puedes explicar cómo funciona?
Vale, estoy preparando una marca satélite para mí.
Die GPS-Sender will er ja mit einem Luftdruckgewehr auf die Rückenflosse eines Orcas schießen.
Die Sender sollen später Daten liefern, wo der Orca auf seiner weiteren Reise im Laufe des Jahres Richtung Norden unterwegs ist. Ansonsten ist Renault eigentlich die ganze Zeit mit seinem Handy beschäftigt. Textet, telefoniert, schickt Sprachnachrichten. Es geht um neue Forschungsprojekte und aber auch um die heutige Mission. Hier telefoniert er mit seinem Kontakt im Umweltministerium. Das hat ihm nämlich den Auftrag für die heutige Aktion gegeben und finanziert das Ganze. Offenbar gibt es noch Diskussionsbedarf. Warum, verstehe ich in dem Moment aber noch nicht. Dabei habe ich 100 Fragen im Kopf. Jetzt bin ich endlich mit dem Wissenschaftler unterwegs, der die iberischen Orcas wirklich kennt, und dann hat er keine Zeit, meine Fragen zu beantworten. Also stelle ich ein paar davon einfach Sebastian, dem Deutschen. Der ist zwar kein Biologe, auch kein Wissenschaftler, sondern Kameramann, aber immerhin ist er auch ziemlich viel mit den Orcas draußen auf dem Meer unterwegs. Mir kommt die Idee, ihm das Video von dem Angriff auf Claras Segelboot zu zeigen. Denn er erzählt, dass er durch seine vielen Fotos und Videoaufnahmen, die er von den Orcas macht, die Tiere zum Teil identifizieren kann. Ich zeige ihm die Videos von Clara auf meinem Tablet.
Schwer zu sagen, es ist nicht mal eine Sekunde zu sehen.
Das Problem dabei ist, auf dem Videomaterial, das wir von Clara bekommen haben, sind die Orcas immer nur ganz kurz über Wasser zu sehen. Das macht es so schwierig, auf die kleinen charakteristischen Merkmale zu achten.
Ja, ich habe einen Verdacht, aber ich will es nicht sagen, weil ich weiß nicht, wann das war. Ich meine, das ist garantiert fast Atlas.
Sebastian ist sich nicht so sicher. Er will nichts Falsches sagen. Und er braucht Kontext. Ich erkläre ihm darum nochmal, wann und wo die Attacke stattgefunden hat.
September 23 war das.
Ah, 23, ja, dann garantiert Atlas und Nova.
Ja?
Nova haben wir seit Anfang des Jahres nicht mehr gesehen, aber das waren normalerweise die beiden, die immer irgendwie mit dabei waren, immer dabei.
Okay. Atlas und Nova. Jetzt habe ich also zwei Namen. Immer wieder habe ich das Video angeschaut, es ja schon diversen Leuten hier in Spanien gezeigt. Und Sebastian, der Kameramann, ist jetzt ausgerechnet derjenige, der mich einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Anhand von einem kurzen Videoschnipsel und der Info, wann und wo es zu der Begegnung gekommen ist. Keine hundertprozentige Sicherheit, aber immerhin ein Anhaltspunkt. Jetzt würde ich nur eines dieser Tiere gerne mal aus der Nähe sehen.
Nova ist aber vermutlich nicht mehr am Leben, erzählt Sebastian. Aber Atlas wäre gut zu erkennen.
Die ist im Winter von der Schiffsschraube von einem Boot verletzt worden. Die hatte ganz, ganz schwere Schnitte, so 5 oder 6 Schnitte über den ganzen Körper verteilt. Aber es hat erstaunlich gut geheilt, also wir haben nicht damit gerechnet.
An den auffälligen Narben ist der Orca jetzt also gut zu erkennen.
Wir müssen an der Stelle mal was klären. Sebastian hat da gerade von ihr gesprochen, also von einem Weibchen. Tatsächlich haben wir später alle, mit denen wir zu den Orcas geredet haben, nochmal auf dieses spezielle Tier angesprochen. Dabei hat sich herausgestellt, ob es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist, das ist gar nicht so sicher. Die Experten sind sich uneinig. Selbst Renaud weiß es nicht. Denn bei noch nicht ausgewachsenen Tieren ist das nicht so eindeutig zu erkennen. Zumindest, wenn man sie immer mal wieder nur kurz beim Auftauchen sieht. Daher die Verwirrung und auch die unterschiedlichen Infos. Aber fest steht, Atlas ist ein junger Orca aus der Barbate-Gruppe. Und dieses Tier war häufig schon bei den Attacken auf Segelboote dabei.
Und sollte ich heute tatsächlich Orcas zu Gesicht bekommen, dann wäre Atlas immerhin gut zu erkennen. Ich bekomme mit, dass Renaud ziemlich nervös ist. Er holt einen seiner Mitarbeiter, Leo, zu sich und gibt ihm einen ziemlich speziellen Auftrag. Er soll heute im Zweifel so tun, als wäre er ein Mitarbeiter des Ministeriums, der zu Besuch an Bord ist. Mir kommt das zuerst ein bisschen komisch vor, aber es riecht offenbar nach Ärger. Langsam bekomme ich mit, dass es um das Boot geht, das ich bereits am Morgen im Hafen von Barbate entdeckt habe. Das mit dem Totenkopf-Logo.
Dieses Logo, das gehört zur Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Die sind bekannt und auch ein bisschen berüchtigt für ihre Kampagnen und Aktionen zum Schutz der Meere und seiner Bewohner. Dabei überschreiten sie schon mal die Grenzen des Legalen, zum Beispiel, wenn sie illegalen Fischfang verhindern wollen. Die haben dafür sogar schon andere Schiffe gerammt. Sie haben offenbar etwas dagegen, dass Renaud heute mit Peilsendern auf die Orcas schießen will. Denn dieses Besendern ist ganz schön umstritten.
Sebastian hat mir auch erklärt, warum.
Das ist sehr umstritten, weil diese Markierung, das sind so 3 Titanhaken, die da reingehen mit dem Luftdruckgewehr in die Rückenflosse von jedem Wal-Orca. Und warum die hier sind, ist halt, um die Orcas zu beschützen, und deshalb sind die keine Freunde von der Markierung. Ich selber auch nicht, aber das ist das, was die spanische Regierung halt möchte. Und ja, Renault macht eben das, was von denen verlangt wird.
Man muss die Tiere dafür also zwangsläufig verletzen.
Renaud sagt, es sei noch nie ein Orca davon ernsthaft zu Schaden gekommen. Aber Tierschützer erzählen mir später genau das Gegenteil. Wale könnten von den Haken Infektionen bekommen und es seien schon Tiere dadurch gestorben.
Also ein bisschen schwer zu sagen, wer hier die Guten und wer die Bösen in der Geschichte sind. Genauso geht's uns im Grunde ja auch mit den Orcas. Sind sie jetzt die Angreifer oder die Angegriffenen? Täter oder Opfer?
Renaud hat einen ziemlich ausgefuchsten Plan für heute. Er weiß, dass die von Sea Shepherd seinen Mitarbeiter Leo nicht kennen. Deswegen soll er im Zweifel an Deck gehen und so tun, als würde er mit einem Vorgesetzten im Ministerium telefonieren. Die ganze Aktion soll so offiziell wie möglich wirken. In der Hoffnung, dass das die Tierschützer so weit einschüchtert, dass sie nicht dazwischen funken. Irgendwann, nach etwa 2 Stunden, erkenne ich am Horizont einige Punkte auf der Wasseroberfläche. Das müssen die Fischerboote sein. Dort sind also die marokkanischen Fischer. Und da sind auch irgendwo die Orcas.
Bevor wir euch erzählen, wie es auf dem Boot weitergeht, müssen wir nochmal über die Fischer reden, die sich da am Horizont abzeichnen. Denn die Fischer und die Orcas, die haben auf der Straße von Gibraltar eine ganz besondere Beziehung.
Die Gründerin von der Whale-Watching-Stiftung, Katharina Heyer, hatte mir schon davon berichtet. Denn die Orcas haben hier ja ihre ganz eigene Jagdmethode entwickelt, indem sie den Fischern die Thunfische direkt vom Haken stibitzen. Jetzt habe ich möglicherweise die Gelegenheit, das live zu sehen. Aber etwas beschäftigt mich dabei schon die ganze Woche. Seit ich davon gehört habe, stelle ich mir die Frage, haben die Attacken nicht vielleicht etwas mit dem Fischfang zu tun? Diese Frage muss ich mir quasi stellen. Ich, der Umweltjournalist. Verlust der Artenvielfalt, Klimawandel, das sind meine Themen. Und ich muss auch immer wieder an die Walfängerreportage denken, die ich vor einigen Jahren gedreht habe. Natürlich laufen da bei mir, auch hier bei den Orcas, meine üblichen Gedanken ab. Die Meere erwärmen sich, die Lebensräume werden kleiner, es gibt immer weniger Fische, weil die Bestände überfischt sind, Raubtiere finden auch weniger zu fressen und so weiter. Gilt das auch für die Orcas hier?
Könnten die Attacken also etwas damit zu tun haben? So nach der Theorie, die Orcas verteidigen nur ihren Lebensraum und wollen erreichen, dass wir Menschen ihnen nicht mehr die Thunfische wegfangen?
Und die Segler sind dabei so etwas wie die Kollateralschäden? Könnte immerhin sein.
Da stellt man sich ja jetzt die Frage, wenn das so wäre, dann müssten die Orcas aber streng genommen auch die Fischerboote angreifen, oder nicht?
Genau das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Und darum wollte ich unbedingt mit einem der Thunfischfischer darüber sprechen. Ich habe darum Katharina Heyer gefragt, ob sie nicht vielleicht einen kennt. Und sie hat mir die Nummer von ihm hier gegeben.
Estupendo, pues venga, mañana hablamos, Simón. Hasta mañana, que tenga buen día.
Das ist Pepe, der Cousin vom Kapitän des Whale-Watching-Bootes. Und der ist Fischer. Ihm gehört sogar eine kleine Flotte von mehreren Fischerbooten im Hafen von Tarifa.
Ich verabrede mich mit ihm am Hafen.
Amigo, buenas.
Ah, buenas.
Sube, bueno. Pepe.
Hola.
¿Qué tal?
Er sammelt mich am Hafeneingang mit dem Auto auf. Ich steige ein. Obwohl es nur ungefähr 100 Meter bis zum Pier sind, fahren wir trotzdem hin. Ich merke gleich, dass Pepe ein lustiger Typ ist. Käppi, etwas rundlich, Bart. Und er spricht einen recht starken Dialekt. Im Hafen zeigt er mir seine Fischkutter. Es sind mehrere, auf denen gerade seine Kollegen einen Kompressor tauschen. Oben auf der Mauer liegen einige Kisten und Netze, alte Bojen und sowas. Wir setzen uns dorthin und kommen ins Gespräch.
Sein Hauptgeschäft ist der Thunfischfang, erzählt Pepe.
A la pesca del atún, del voraz, del sable, pero mayormente al atún, la pesca del atún.
Er fischt noch ein paar andere Arten, aber vor allem den roten Thunfisch.
Pepe erklärt mir, dass sie unterschiedliche Fangmethoden haben. Alle mit Angelleinen, auf die traditionelle Art. An der Oberfläche mit Plastikködern, mit Lebendködern und hunderte Meter in der Tiefe, wofür die Angelleine mit einem Stein beschwert wird. Diese Saison läuft bisher eher durchwachsen. Mal so, sagt Pepe.
Había días que se ha dado muy bien y otros días que no tanto.
Es gab Tage, da lief's gut. An anderen nicht so. Und auch die Orcas haben ein paar der Thunfische gefressen.
Und wie läuft das genau ab?
La orca se aprovecha cuando nosotros lo enganchamos. La orca cuando nosotros lo cogemos la línea.
Die Orcas nutzen das aus, wenn sie einen Thunfisch am Haken haben.
Ella aprovecha y se lo come, porque el atún no puede nadar libre.
Wenn der Thunfisch schon am Haken hängt und nicht mehr frei schwimmen kann, dann klauen die Orcas die Fische direkt vom Haken.
Doch Pepe, den scheint es nicht so groß zu stören. Nach Konkurrenzkampf klingt das nicht, so wie ich mir das in meiner Theorie mit den verteidigten Fischgründen zurechtgelegt habe.
Sí, pero no nos influye. La orca no influye en la captura. La orca va a comer, ya, y come y te da coraje.
Ihn beeinflusst das nicht. Die Orcas beeinflussen nicht seinen Fang. Die kommen eben zum Fressen. Klar ärgert ihn das, wenn die wieder einen abgeluchst haben. Aber das sei eben ihre Art zu leben. Das Phänomen gibt's schon seit Jahrhunderten, sagt er. Oder zumindest kennt er es schon von seinen Eltern und Großeltern. Etwas Neues ist das nicht. Die Fischer haben sich damit arrangiert.
Doch hat sich in den letzten Jahren etwas verändert, seit es die Attacken gibt? Werden denn jetzt die Fischer auch mal von den Orcas angegriffen?
Se acercan más. Han perdido un poco respeto. Se acercan más.
Die Tiere kommen ihnen schon näher als früher, haben ein bisschen den Respekt verloren. Aber sie bringt es nicht in Gefahr. Bis jetzt zumindest.
Doch warum eigentlich? Was ist der Unterschied zu den Segelbooten?
En el timón, pienso yo. Estos no tienen ese timón tan largo. Lo tenemos más corto y es de acero. Esto es acero.
Pepe sagt, er glaubt, der Unterschied liegt beim Ruder. Das ist bei den motorisierten Fischerbooten deutlich kürzer und aus Stahl.
Ahí muerde y está duro. Esa más dureza.
Da beißen sich die Orcas sozusagen die Zähne aus. Zu hart und damit nicht so interessant.
La orca muy inteligente.
Die Orcas sind ziemlich schlau.
Die sind sogar so schlau, erzählt mir Pepe, dass sie die Thunfische so von der Angelleine beißen, dass der Kopf übrig bleibt, in dem der Angelhaken steckt.
Ja, ziemlich clever. Denn so verletzen sich die Orcas nicht.
Aber was ist jetzt mit der Überfischung? Ich kriege den Gedanken einfach nicht aus meinem Kopf.
Vielleicht wehren sich die Orcas ja trotzdem irgendwie, weil sie nicht genug zu fressen finden. Es trifft nur irgendwie oft die Falschen. Eben die, bei denen die Orcas am meisten Schaden anrichten können, also die Segelboote.
Pepe meint, ja, es sei schon eine Zeit lang schwieriger geworden, Thunfische zu fangen, wegen der Überfischung. Dafür seien aber nicht die traditionellen spanischen Fischer verantwortlich gewesen, sondern die kommerzielle Fischerei mit großen Netzen, die ganze Schwärme abfischen.
Muy difícil cogerlo, porque hubo un declive, la sobrepesca, digamos, y no por los artesanales, sino los grandes cerqueros y demás hicieron mucho daño y vino la pesca menos y costó que se viniera esto arriba.
Mit der Zeit habe es immer weniger Thunfisch gegeben. Und es habe gedauert, bis es wieder nach oben ging.
Als er das gesagt hat, war ich ganz schön verwundert. Das hieße ja, dass die Überfischung hier gar nicht mehr so das Problem ist wie früher.
Es klingt zumindest so. Dann kann die Überfischung eigentlich kein Grund sein für das ja noch verhältnismäßig neue Verhalten der Orcas. Wir haben da nochmal nachrecherchiert. Und tatsächlich, den Thunfischen, denen geht's gar nicht mehr so schlecht. In den letzten 15 Jahren haben sich die Bestände in einigen Regionen echt erholt. Wegen strengerer Regeln und Quoten für die Fischerei.
Okay, also als Motiv für die Orcas passt das nicht. Pepe sagt, inzwischen bleibt ein Teil der Thunfische sogar dauerhaft in der Straße von Gibraltar, statt weiter in den Atlantik zu ziehen. Also mit meiner Theorie, von wegen die Fischer nehmen den Orcas das Fressen weg, bin ich auf der falschen Fährte, meint Pepe.
Y la orca dice, me está quitando la comida, ¿no? Na, hay mucho atún, no creo que...
Der Fischer glaubt da nicht dran. Er sagt, es gibt genug zu fressen.
Die Antwort auf die Frage, warum die Orcas Boote angreifen, finde ich hier mit dem Fischer also nicht. Darum zurück auf das Boot von Wissenschaftler Renaud. Ich bin hier, weil ich die Orcas sehen und mir einen Eindruck von ihnen machen will, während der Forscher immer noch versucht, ihnen einen GPS-Sender zu verpassen. Nach 2,5 Stunden Fahrt sind wir jetzt kurz vor der Stelle im Meer, wo die Orcas sein sollen, laut der Info, die das Team heute Morgen bekommen hat, bei den marokkanischen Fischerbooten in Las Bajas. Die Stimmung ist langsam ein bisschen angespannt an Bord. Aber ich bin meinem Ziel, die Orcas live zu erleben, jetzt ganz nah.
Doch kurz vor Ankunft in dem Gebiet bekommt Renaud eine Nachricht auf sein Handy. Das Umweltministerium hat seine Markierungsaktion mit den GPS-Sendern abgeblasen.
Sie haben offenbar Sorge vor einer Eskalation auf See mit den Aktivisten von Sea Shepherd. Aber Renaud will trotzdem zu den Orcas fahren. Meine Mission, die Orcas zu erleben, ist also noch nicht gescheitert. Renaud hat nämlich noch eine andere Option. Die Catcam, eine mobile Kamera, die er den Orcas auf den Rücken schießen kann, erklärt mir Sebastian, der Kameramann.
Die gehen oben an die Rückenflosse dran mit Saugnäpfen. Also die sind nicht so, dass da irgendwie ein Haken oder sowas in das Tier reingeht, sondern die gehen mit Saugnäpfen dran. Und dann filmen die das Tier 3-4 Stunden und dann kommen die von selber wieder an die Oberfläche. Und dann kannst du halt Tiefe, Temperatur, Bewegung und so von den Tieren halt auch alles festhalten.
Aber dafür braucht Renaud freie Sicht auf die Orcas und einen Moment Ruhe. Dann kommen wir bei der Ansammlung von Booten an. Renaud klettert auf das Dach der Kabine. Dort ist ein 2. Steuerstand mit einem Metallgeländer drumherum. Er lenkt das Boot jetzt von dort aus und steuert es direkt auf eines der Fischerboote zu. Ich stehe daneben, klammere mich mit einer Hand am Geländer fest, damit ich bei dem Geschaukel nicht vom Boot falle. Mit der anderen halte ich Renaud mein Mikrofon unter die Nase. Alles etwas unübersichtlich. Orcas sehe ich noch keine. Dafür jede Menge Boote. Und zwar nicht nur die kleinen Schaluppen aus Holz von den marokkanischen Fischern.
Boah, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barcos de Wolbuchin.
Cuando llegas aquí la primera vez, ves el caos.
Pero es un caos tan organizado. Me encanta.
7 Whale-Watching-Boote sind hier. Für Renault ein organisiertes Chaos. Ihm scheint's aber zu gefallen.
Unter den Whale-Watching-Booten sind auch 2 von Firm, der Organisation der Schweizerin Katharina Heyer. Als ich genauer hinschaue, erkenne ich sie sogar persönlich auf einem der Boote, an ihrer Schirmmütze. Und noch jemand, den ich schon kenne, ist da. Auf einem anderen Boot. Wissenschaftler Ezekiel, der den Katalog über die Orcas erstellt hat. Auch er sitzt mit Fernglas auf einem kleinen Whale-Watching-Boot einer anderen Organisation.
Also nochmal zusammengefasst. Da sind jetzt also die marokkanischen Fischerboote. Sie sind wegen des Thunfischs da. Und irgendwo müssten die Orcas sein. Die sind ja auch wegen des Thunfischs da. Und dann ist da noch euer Boot. Ihr seid für die Orcas da. Und die ganzen Whale-Watching-Boote ja auch.
Und dann entdecke ich noch was. Das Boot mit dem Totenkopf-Logo. Das Boot von Sea Shepherd fährt mitten zwischen den anderen Booten herum.
Und alle wollen was von den Tieren.
Ese Manu! ¿Qué llevas, un atún ahí o es tu juguete? ¿Eso amarillo qué es? ¿Un atún o un juguete?
Auf dem kleinen Fischerboot direkt neben uns ist Manu, der Freund von Sebastian, mit 2 marokkanischen Fischern. Sie halten eine Angelleine ins Wasser. Nur etwa 1 Meter unter der Wasseroberfläche sehe ich etwas aufblitzen. Auf den ersten Blick machen sie genau das, was die anderen Fischerboote auch machen. Thunfisch fangen. Aber aus dem lautstarken Dialog zwischen Manu und Renault erschließe ich mir, sie haben schon einen Thunfisch gefangen. Und anstatt ihn an Bord zu holen, ziehen sie ihn als Köder hinter dem Boot her. Sie legen es also darauf an, dass die Orcas zuschnappen, wie sie es hier oft tun. Hinter dem Köder hält Manu eine Unterwasserkamera an einem Stock ins Meer. So wollen sie genau den Moment dokumentieren, in dem der Orca den Thunfisch von der Leine schnappt. Das heißt also, es könnte jetzt jeden Moment ein Orca auftauchen.
Están las orcas allí. Orcas.
Und tatsächlich, plötzlich aufgeregtes Rufen.
Las orcas están delante del Firm. Las orcas están allí.
Und dann sehe ich sie zum ersten Mal. Mitten zwischen den ganzen Booten sehe ich die erste Rückenflosse, dann eine Fluke, also die Schwanzflosse. Dann noch einmal, offenbar ein weiteres Tier. Dann einige Sekunden Ruhe. Und da, 20 Meter weiter, dasselbe noch einmal. Dieses Mal erhasche ich kurz einen Blick auf die weißen Augenflecken der Tiere, während sie zum Atmen auf- und dann wieder abtauchen. Jetzt ist es also soweit. Ich kann endlich die Orcas mit eigenen Augen beobachten. Gar nicht mal so weit entfernt. Ich bin jetzt schon ganz schön aufgeregt und freue mich, dass ich tatsächlich dieses Glück habe heute. Die Crew ist inzwischen völlig in ihrem Element. Immer wieder ruft Renault seinen Leuten zu, sie sollen Fotos machen.
Foto, Foto, Paco! Foto, vamos, 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 Paco, Paco, va a salir ahí.
Mit dem Finger mehrere Sekunden auf dem Auslöser knipst das Team jedes Mal eine ganze Reihe von Fotos, sobald die Tiere auftauchen. Ich verstehe so langsam, dass es darauf ankommt, ein möglichst gutes Foto von dem Moment zu bekommen, in dem der Kopf des Tieres über Wasser und der weiße Augenfleck gut zu sehen ist.
Mit solchen Fotos können die Forschenden die Tiere hinterher identifizieren. Damit erstellen sie Langzeitbeobachtungen. So wissen sie, wann, wo, welche Tiere gesichtet wurden und wohin sie sich im Laufe eines Jahres bewegen. Renault bemerkt, dass einer der Orcas auf der linken Seite einen Thunfisch im Mund hat.
Also hier zwischen den Booten, da sind sie jetzt gerade aufgetaucht. Direkt gegenüber ist das Whale-Watching-Boot von der Fundación Firm. Neben uns das Fischerboot. Alle vielleicht so 50 Meter voneinander entfernt. Und dazwischen tauchen immer wieder die Rückenflossen von den Orcas auf.
Es sind eine ganze Reihe, etwa 10 oder 12 Tiere, die in mehreren Gruppen mitten zwischen den bestimmt 30 Booten immer wieder auf- und abtauchen.
Das sind halt schon Riesentiere. Und die springen hier um uns rum, als wäre es ein Spielplatz.
Unterscheiden kann ich die Orcas aber absolut nicht. Ja, sie sind unterschiedlich groß. Es scheint ein Junges dabei zu sein. Aber ansonsten sehen die Tiere für mich alle gleich aus. Einen Orca mit Narben kann ich auch nirgends entdecken. Aber ich halte weiter Ausschau nach dem Tier. Denn das wäre ja Atlas, der vermutlich bei der Attacke auf Claras Boot dabei war und schon viele Segelboote ins Visier genommen hat. Den würde ich natürlich besonders gerne beobachten. So weit bin ich hierher gekommen, habe es schon auf mehreren Wegen versucht. Und jetzt bin ich plötzlich mitten zwischen den Tieren. Es fühlt sich fast surreal an. Über eine Stunde fahren wir so zwischen den anderen Booten herum. Renaud steuert das Boot im Zickzack zwischen allen anderen hindurch und versucht, möglichst nah an die Orcas heranzufahren. Er darf das auch. Er hat vom Ministerium eine Sondergenehmigung, erklärt mir das Team.
Eigentlich sollen die Boote auf der Straße von Gibraltar nämlich einen Mindestabstand von mehreren hundert Metern zu den Tieren einhalten.
Doch es gibt noch ein Boot, das sich ganz offensichtlich nicht an die Vorgabe hält. Es ist das Boot mit Camouflage und Totenkopf, die Aktivisten von Sea Shepherd Frankreich. Und das Boot fährt nicht nur verdammt nah an die Orcas ran, sondern irgendwann auch immer näher auf uns zu, während wir gerade neben einer kleinen Gruppe Orcas herfahren und weiter Fotos machen. Das Boot fährt leicht schräg in die gleiche Richtung wie wir und kommt uns immer näher. Die Orcas genau zwischen uns. Renaud lässt irgendwann das Steuer los und gestikuliert wild in Richtung der Tierschützer. Er signalisiert ihnen, wegzubleiben. Doch immer wieder fährt das Boot ganz nah an uns heran, hinter uns her oder kreuzt unseren Weg. An Deck des Boots der Meeresschutzorganisation erkenne ich eine ganze Reihe von Kameras, die auf uns gerichtet sind, als sie bis auf ein, zwei Bootslängen an uns ranfahren. Sie versuchen offenbar, Renaud bei seinem Vorhaben zu filmen, zu dokumentieren, was er tut und ihn auch dabei zu stören.
Denn es geht ihnen ja darum, zu verhindern, dass der Wissenschaftler einen Peilsender auf die Orcas schießt. Zu brutal, zu gefährlich für die Tiere, zu wenig wissenschaftlicher Nutzen. Dass das Ministerium die Aktion vorsorglich schon abgeblasen hat, das wissen sie nicht.
Ich kann mich so langsam gar nicht mehr richtig auf die Orcas konzentrieren. Und Renaud, der hat es offenbar so richtig drauf angelegt, dass das hier auf See eskaliert. Ich glaube, er will ein Zeichen setzen, dass er hier der Chef ist, nicht die Tierschützer.
Vale, podéis filmarles.
Renaud sagt seinen Leuten, sie sollen zurückfilmen, Belege sammeln für das Verhalten der Aktivisten auf See. Irgendwann reicht es Renaud endgültig. Er hält das Boot an, stellt den Motor ab und schimpft auf Französisch zu dem Boot der Tierschützer hinüber.
C'est la troisième fois, tu les fais partir, s'il te plaît. Laisse-nous faire la photo idée, après fais ce que tu veux. Mais vous foncez dessus là, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois, vous foncez dessus, s'il te plaît. Bon, faut laisser 60 mètres. Non, c'est la troisième fois, s'il te plaît. On veut juste faire la photo idée, après on se casse.
Er schimpft, dass er nur Fotos machen will und sie ihn gefälligst in Ruhe lassen sollen, weil sie so die Orcas vertreiben.
Doch die Aktivisten lassen sich davon nicht beirren. Renaud verschickt noch ein paar wütende Sprachnachrichten an eine Person, die er von den Tierschützern offenbar gut kennt. Dabei fallen ein Haufen Schimpfwörter.
Es que al final lo habían vestido. La última vez que os cruzáis por encima de las orcas y la última vez que venís a por nosotros. O sea, te lo digo así de claro. Porque papirata soy yo, ¿vale? Y las orcas estas no son marroquíes, son españolas.
Geht mir nicht auf die Eier und bleibt mir vom Arsch weg. Den Rest erspare ich euch mal. Ich fühle mich so langsam ein bisschen fehl am Platz. Und irgendwie fühlt sich dieser für mich eigentlich schlicht aufregende Ausflug ganz schön angespannt an. Renaud, was über die Orcas zu fragen, das kann ich jetzt gerade vergessen. Der ist super beschäftigt. Immerhin sehe ich jetzt die Tiere mal. Aber so richtig bei der Sache bin ich in dieser ganzen Situation gerade auch nicht mehr. Ich frage Sebastian, den Kameramann, wie er das Ganze sieht.
Ja, Sea Shepherd, die halten sich hier an gar nichts. Die machen, was sie wollen. Und die halten sich auch nicht an die Abstände. Also wir haben halt eigentlich heute eine ganz andere Mission, sagen wir mal, als nur hier zu sitzen und irgendwie uns die Orcas anzuschauen. Aber wir können das halt nicht machen, wenn ständig Leute im Weg sind.
Ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen. Schon für Renaud war die ganze Situation ein Chaos und für mich erst recht. Ich war teilweise echt überfordert, wie viele unterschiedliche Leute hier gerade irgendwas von den Orcas wollten.
Ja, wir warten jetzt darauf, dass alle anderen, die nichts mit Whale-Watching oder Fischen zu tun haben, abhauen. Und dass wir dann mit den Orcas alleine sein können.
Sebastian und Renaud diskutieren, ob sie das Verhalten von Sea Shepherd bei der Küstenwache melden sollen. Schließlich haben sie den Sicherheitsabstand zu den Tieren nicht eingehalten.
Paco, Fotos, a la izquierda, porfa. A la izquierda, Atlas, a la izquierda. Ahí.
Dann kommt wieder Aufregung in die Crew.
Esa tiene un corte atrás, creo que es Atlas, ¿vale? Sí. Esa es Atlas. Esa orca que hay ahí es Atlas.
¿Los pueden identificar los
individuos? Las podemos identificar, ahora la verás. Es que es como Scar Orca.
Ajá.
Así que es Atlas, Whitney.
Scar Orca, der mit den Narben. Gemeint ist das Tier mit den Verletzungen, die es von der Schiffsschraube davongetragen hat. Das Team von Renaud hat ihn sofort erkannt. Atlas.
Der Orca, von dem Sebastian meinte, das Tier möglicherweise auf dem Video erkannt zu haben. Und der jetzt so eindeutig an den Narben zu erkennen ist. Dieses Tier, hier wenige Meter vor mir im Wasser zu sehen, macht mich jetzt doch ein bisschen sprachlos. In jedem Fall ist das hier einer der Orcas, der gerne Segelboote angreift. Und wahrscheinlich war genau dieser Orca auch bei dem Angriff auf Clara dabei. Hätte mir das jemand vor diesem Tag gesagt, ich hätte es nicht geglaubt.
¿Qué tienes en la espalda? Paco, foto. ¿Qué tienes en la espalda?
Renault ist jetzt ziemlich aufgeregt, denn er hat auf dem Rücken eines Orcas etwas entdeckt.
¿Es eso otra herida o es algo? Sí. Dale, dale, Paco, fotos.
Er schreit rum, seine Leute sollen Fotos davon machen. Er will wissen, was das ist, was da hinter der Rückenflosse so komisch aussieht.
Nach ein paar Mal Auf- und Abtauchen ist sich die Crew sicher, dass es wohl eine frische Verletzung von einer Angelleine sein muss. Nicht allzu schlimm. Die Tiere werden in der Region immer wieder verletzt, wenn sie mit einem der vielen Schiffe zusammenstoßen oder eben von den Angelleinen der Fischer.
Ich bin inzwischen von dem schaukelnden Ausguck oben auf dem Dach der Kabine ans Heck des Bootes geklettert. Und dann passiert es. Plötzlich schwimmt einer der Orcas direkt auf unser Boot zu, taucht nur wenige Meter vor dem Heck ab und schwimmt sichtbar unter Wasser direkt neben der Reling vorbei.
Der war gerade ungefähr 2 Meter neben unserem Boot.
Ich bin natürlich völlig fasziniert, aber ein bisschen bekomme ich jetzt auch Schiss.
Der ist gerade einfach direkt unter unserem Boot durch. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau, was passiert.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Tiere uns heute wirklich so nahe kommen. Wir nehmen etwas mehr Fahrt auf. Doch jetzt scheinen die Orcas uns richtiggehend zu verfolgen. Immer wieder tauchen sie in den Heckstrahl unseres Schiffsmotors ein und schwimmen darin mit. Ich bin zuerst einfach nur geflasht davon, dass ich die Orcas jetzt so nahe sehen kann. Doch dann ändert sich meine Stimmung. Denn dieses Bild, dass die Orcas schräg von hinten an das eigene Boot ranschwimmen, das kenne ich ja schon von diversen Videos.
Ich muss ja sagen, mir wird es da teilweise schon ein bisschen anders gerade, wenn die immer so ganz nah kommen und so halb unter unserem Boot durchtauchen. Aber es ist natürlich krass faszinierend ist gerade.
Das Vorhaben, eine Kamera auf den Rücken der Tiere zu schießen, scheint Renault inzwischen aufgegeben zu haben. Plötzlich kommt wieder ein Orca von hinten an unser Boot heran, während ich direkt ganz am Heck stehe. Der Orca taucht in den Heckstrahl ein und kommt bis auf wenige Zentimeter an das Heck des Bootes heran. Wenn ich den Arm jetzt ausgestreckt hätte, hätte ich das Tier berühren können. Ich habe diesen Moment mitgefilmt und dir, Anne, ja nach der Reise das Video gezeigt.
Für ein paar Sekunden, das war ja kein Moment, sondern du hättest wirklich hingreifen können. Wow!
Und erinnerst du dich an das Video von Clara?
Ja, da gab es diese Szene auch.
Da gab es diese Szene auch. Und in dem Moment dachte ich dann schon, was passiert jetzt? Was machen die jetzt mit unserem Boot?
Ich bin völlig erstarrt, fasziniert und bekomme gleichzeitig nun doch etwas Angst. Der Orca taucht ab und schwimmt unter dem Boot durch. Das Ganze geht etwa eine halbe Stunde so. Immer wieder dasselbe Spiel. Ich versuche, mir einen Reim auf die Situation zu machen. Wirkt das, als seien die Tiere aggressiv, frage ich mich? Nee, irgendwie nicht. Sie wirken nicht wie Täter auf mich. Aber es sieht genauso aus wie das, was ich auf dem Bild- und Videomaterial der Segler gesehen habe. Und wenn man die Tiere aus dieser Nähe sieht, fast so lang wie das Boot, dann begreift man plötzlich, welche Macht die hier auf dem Wasser haben. Und ich denke mir, ich muss unbedingt mit Renault über unsere Begegnung mit den Tieren sprechen, sobald er dafür mal Zeit hat. Und so langsam stellen sich mir noch ganz andere Fragen. Ich habe das Gefühl, die Menschen spielen hier eigentlich noch eine viel größere Rolle in diesem Konflikt zwischen Orcas und Booten. Ich frage mich, was wäre eigentlich die Lösung? Irgendwann wird das Auf- und Abtauchen der Orcas weniger. Renault dreht mit dem Boot ab und es wird ruhiger. Auch die Whale-Watching-Boote sind langsam weiter weg oder machen sich auf den Rückweg nach Tarifa. Und auch das Sea Shepherd-Boot mit dem Totenkopf-Logo entfernt sich immer weiter von uns. Dann sagt Renault, er habe eine Nachricht vom Ministerium erhalten, dass wir uns jetzt auf den Heimweg machen sollten und keine weitere Eskalation provozieren.
Die Mission der Crew ist gescheitert. Weder einen GPS-Sender noch eine Kamera konnten sie auf die Orcas schießen. Das Gewehr dafür kam gar nicht erst zum Einsatz. Und auch aus den Unterwasseraufnahmen ist nichts geworden.
Und meine Mission? Naja, zumindest zum Teil erfüllt. Es war zwar nicht viel Ruhe, aber ich habe die Orcas gesehen. Näher wäre es wohl kaum gegangen. Und ich habe Atlas entdeckt. Ich kenne jetzt also einen der Krawall-Orcas quasi persönlich. Doch irgendwas ist anders, als wir uns auf den Rückweg wieder Richtung Norden die Küste hinaufmachen. Renault wirkt irritiert. Das Boot fährt nur noch 2 bis 3 Knoten schnell, stellt er fest. Das ist weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit, die wir auf dem Hinweg hatten. Irgendwas scheint mit dem Boot nicht zu stimmen. Ich sehe, wie sich die anderen ratlos anschauen und dann zum Heck. Also genau dorthin, wo die Orcas unter uns durchgetaucht sind. Ich wollte sie sehen, um nachzuvollziehen, warum es die Orca-Angriffe gibt. Und jetzt sieht alles so aus, als wäre ich selbst mittendrin in einem.
Das war Showdown auf See, die 3. Folge von Wild Crimes, Rache der Orcas. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Und alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek hören.
Am besten, ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nichts.
Wild Crimes, Rache der Orcas, ist ein Podcast von mir, Anne Luckmann.
Und mir, Simon Plentinger. Autorinnen sind außerdem Rebecca Markthaler, Julia Rupprich und Laura Zirkel.
Story Editor Dennis Müller.
Studioteam Viktor Völsner-Weresch und Lorenz Kersten.
Ein besonderer Dank geht an Julius Bretzel und Amelie Hörger.
Wenn euch Wild Crimes gefällt, erzählt gerne euren Freunden davon und lasst uns eine Bewertung da.
Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns auch per Mail an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes, Rache der Orcas, ist eine Produktion der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt für die ARD Audiothek 2026. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History-Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History-Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.